bin gespannt, was Gott noch vorhat. Ja, ihr Lieben, es gibt so viele Zerrbilder von Gott, so viele falsche Vorstellungen, wie Gott ist. Und ich glaube, keiner von uns ist irgendwie frei davon. Ganz viel wird geprägt in uns durch unsere Lebensgeschichte, was wir so erlebt haben, von unseren Vertrauenspersonen, vor allem durch unsere Eltern, aber auch durch Lehrer oder andere uns nahestehende Personen. Es ist schwierig, in Worten wiederzugeben, wie Gott wirklich ist. Und ich wünsche mir für diesen Gottesdienst, dass Gott selbst sich ein Stück weit offenbart, wie er ist und wie groß und wie freundlich und wie gnädig er tatsächlich ist. Es ist für uns Menschen oft schwer zu erfassen. Vor ein paar Jahren ist mir diese Geschichte von Mephibosheth aus 2. Samuel Kapitel 9 begegnet. In einem Seminar wurde sie uns nahegebracht und es hat mein Herz angerührt damals. Und ich denke, das geht euch auch so. Die Dinge, die euer Herz irgendwie berührt haben, irgendwie anders, irgendwie tiefer, das bleibt haften, das verändert uns. Ich lese uns das ganze Kapitel vor. Dort finden wir den Bericht von König David und von Mephibosheth. Wir müssen uns ein bisschen an diesen Namen gewöhnen. Den hört man nicht jeden Tag. Ich weiß auch nicht, ob ich ihn richtig ausspreche, aber das spielt, glaube ich, keine Rolle. Und David sprach: Ist noch jemand übrig geblieben von dem Hause Sauls, dass ich Barmherzigkeit an ihm tue, um Jonathans willen? Es war aber ein Knecht vom Hause Sauls, der hieß Ziba. Er sprach: Ja, dein Knecht. Der König sprach: Ist da noch jemand vom Hause Sauls, dass ich Gottes Barmherzigkeit an ihm tue? Ziba sprach zum König: Es ist noch ein Sohn Jonathans da, lahm an den Füßen. Der König sprach zu ihm: Wo ist er? Ziba sprach zum König: Siehe, er ist in Lodabar, im Hause Machirs, des Sohnes Amiels. Da sandte der König David hin und ließ ihn holen von Lodabar aus dem Hause Machirs, des Sohnes Amiels. Als nun Mephibosheth, der Sohn Jonathans, des Sohnes Sauls, zu David kam, fiel er auf sein Angesicht und huldigte ihm. David aber sprach: Mephibosheth. Er sprach: Hier bin ich, dein Knecht. David sprach zu ihm: Fürchte dich nicht, denn ich will Barmherzigkeit an dir tun, um deines Vaters Jonathan willen. Und will dir das ganze Ackerland deines Vaters Sauls zurückgeben. Du aber sollst täglich an meinem Tisch essen. Er aber fiel nieder und sprach: Wer bin ich, dein Knecht, dass du dich wendest zu einem toten Hund, wie ich es bin? Da rief der König den Ziba, den Knecht Sauls, und sprach zu ihm: Alles, was Saul gehört hat und seinem ganzen Hause, habe ich dem Sohn deines Herrn gegeben. So bearbeite ihm nun seinen Acker, du und deine Söhne und deine Knechte, und bring die Ernte ein, damit es das Brot sei des Sohnes deines Herrn und er sich davon nähre. Aber Mephibosheth, der Sohn deines Herrn, soll täglich an meinem Tisch essen. Ziba aber hatte 15 Söhne und 20 Knechte. Und Ziba sprach zum König: Ganz so, wie mein Herr, der König, seinem Knechte gebietet, wird dein Knecht tun. Und Mephibosheth sprach David: Esse an meinem Tisch, wie einer der Königssöhne. Und Mephibosheth hatte einen kleinen Sohn, der hieß Micha. Und alle, die im Hause Zibas wohnten, dienten Mephibosheth. Mephibosheth aber wohnte in Jerusalem. Denn er aß täglich an des Königs Tisch. Und er war lahm an seinen beiden Füßen. Wer war dieser Mephibosheth? Wir erfahren noch ein bisschen mehr über ihn. In 2. Samuel 4, Vers 4 erfahren wir, dass er einen Unfall erlitten hatte. Eine Tragödie hatte sich abgespielt. Ihr erinnert euch, dass Saul und auch sein Sohn Jonathan in der gleichen Schlacht ums Leben kamen. Und dann brachte man die Nachricht, diese Schreckensnachricht, nach Hause. Und dort gab es ein Kindermädchen, eine Amme für diesen Mephibosheth, der war 5 Jahre alt. Und die hörte diese Nachricht, dass Jonathan und Saul gefallen waren. Und dann hat sie den 5-Jährigen hochgenommen, der war wahrscheinlich schon ganz schön kräftig. Auf jeden Fall wollte sie fliehen und ist hastig losgerannt, ist gestolpert und ist gestürzt mit diesem kleinen, mit diesem 5-Jährigen Jungen. Dabei hat sich der Junge so schwer verletzt, dass er querschnittsgelähmt war. Versetzt euch mal in diese Situation hinein. Irgendwie bekommst du mit, hier ist Panik, hier ist alles außer Rand und Band. Und dann hörst du endlich, dein Vater ist tot, dein Opa ist tot. Wir müssen fliehen. Die Herrschaft ist zu einem anderen gegangen. Und dann die Schmerzen, die Lähmung, die Hilflosigkeit, keine Ahnung, wie das weiterging. Es kam sicher kein Rettungshubschrauber. Irgendwie musste es weitergehen mit seinem Leben. Was danach passierte, wissen wir nicht genau. Er fand Asyl, dieser Mephibosheth, bei einem gewissen Machir. Und der wohnte in Lodabar, so heißt der Ort. Mein erster Gedanke ist, fallen gelassen. Mephibosheth war fallen gelassen. Nicht absichtlich, es war ein Unfall. Er war hingeflogen, würden wir sagen, und hatte sich dabei schwer verletzt. Und so geht es uns auch. Wir leben alle in einer gefallenen Welt. Wir benutzen ja dieses Wort gerne. Eine Welt, wo genauso heute wie damals Kriege herrschen, wo es unzählige Einzelschicksale gibt, wie jetzt im Syrienkrieg und an vielen Orten. So viele Menschen werden fallen gelassen. Manchmal ist das eine bewusste Entscheidung. Manchmal fühlen sich Leute fallen gelassen, obwohl es vielleicht die Eltern oder die nahestehenden Leute gar nicht beabsichtigt haben. Es passiert einfach. Unsere Welt ist eine gefallene Welt. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst, dass du irgendwann im Stich gelassen wurdest, dass vielleicht irgendetwas noch in dir schlummert, aus der Kindheit sogar, was eine Verletzung in dir zurückgelassen hat, eine schmerzliche Spur. Vielleicht wirklich ein körperliches Gebrechen, was du dir irgendwann zugezogen hast. Vielleicht gab es sogar Misshandlung in deinem Leben. Vielleicht bist du in einer Familie aufgewachsen, wo Sucht und Abhängigkeit eine Rolle gespielt hat. Und dann wird die Kindheit auf den Kopf gestellt. Dann werden Kinder viel zu früh in die Elternrolle gedrängt. Und es bleiben Verletzungen zurück. Keine Ahnung, vielleicht bist du auch später im Leben irgendwie fallen gelassen. Vielleicht vom Arbeitgeber. Vielleicht von einem Freund, einer Freundin. Vielleicht von einem Lebenspartner. Vielleicht sogar von einem geistlichen Leiter. All das geschieht in unserer Welt, weil es eine gefallene Welt ist. Und im Innern bleiben kleine Kinder zurück, auch wenn wir menschlich erwachsen werden. Diese verletzten Anteile, die existieren weiter in uns und die beeinflussen unsere Identität. Ich weiß nicht, ob ihr gehört habt, was Mephibosheth vor dem König sagt. Er sagt, wie kann es sein, dass du dich wendest zu einem toten Hund wie mir? Unglaublich. Hier seht ihr, was seine Lebensgeschichte mit ihm gemacht hatte. Wir können jetzt mal die nächste Folie zeigen. Hier habe ich einfach nochmal die Sache grafisch so ein klein bisschen dargestellt. Ihr seht hier links im Bild einfach diese Familie von König Saul. Er hatte mehrere Söhne, einer davon war Jonathan. Und ein Sohn Jonathans war dieser Mephibosheth, der Behinderte. Und der hatte auch schon einen Sohn, wird uns mitgeteilt, der heißt Micha. Und dann gibt es da den König David, der in dieser Geschichte an der Macht ist. Zwischen ihm und dem Großvater Mephibosheths bestand Feindschaft zwischen diesen Häusern. Zwischen Jonathan und David bestand eine innige Freundschaft, tiefe Liebe. Und wie wir gleich noch sehen werden, wird diese Liebe auch an den Mephibosheth, ein Kind von Jonathan, dem wird das auch zuteil. Unser erster Vers sagt etwas aus, wie es David ging. Der erste Vers heißt ja, er fragt sich danach, ob noch jemand am Leben ist, dem er Gutes tun kann. Um Jonathans Willen steht in diesem Text. Davids Herz war von Liebe bewegt. Es drängte ihn. Er hatte das Gefühl, er möchte etwas Gutes tun. Er hat selber so eine Freude und so eine innige Liebe gehabt in dieser einzigartigen Freundschaft mit Jonathan. Und dann fragt er sich, ja, wem seiner Nachfahren kann ich diese Liebe zeigen? Diese ganze Geschichte ist eine Art Gleichnis. Ich werde immer wieder darauf zurückkommen. König David können wir auch sehen als Gott, dessen Herz auch voller Liebe ist für seine Menschen. Und Gott ergreift die Initiative zu seinen Menschen. Auf was konnte Mephibosheth hoffen? Er wohnte in Lodabar, das war das Ende der Welt. Ja, am A, wie wir sagen, der Welt. In the middle of nowhere, sagen die Engländer. Dort wohnte er, in Lodabar. Interessanterweise haben diese Namen alle eine Bedeutung. Lodabar kann übersetzt werden mit keine Weide, also keine Nahrung, oder keine Worte. Dort lebte er. Ein Ort des Mangels. Nichts zu essen, keine Kommunikation, keine Ansprache. Völlig vernachlässigt. Aber der König erinnert sich. Er erinnert sich. Gott erinnert sich auch an dich. Er erinnert sich an dein Leben, da wo du gerade stehst. In Epheser 2 stehen die Verse: Aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren, in den Sünden mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr gerettet, damit er in den kommenden Zeiten erzeige den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch seine Güte gegen uns in Jesus Christus. Gott sucht dich. Gott sieht dich, da wo du lebst. Da wo du Mangel spürst, Gott weiß darum. Er kennt das Lodabar deines Lebens. Er hat auch andere Leute in der Bibel immer wieder gesucht und gefunden. Beim verlorenen Sohn, da erinnert er sich auch daran, dass es ja einen Vater gibt, der ihn lieb hatte, von dem er weggegangen war. Ein Josef kommt wieder aus dem Gefängnis frei. Gott hat sein Leben gesehen an diesem Tiefpunkt, an dem Ort des Mangels. Jesus begegnet der Frau am Brunnen in ihrer ganzen Misere, die sie hatte mit Männern. Und Gott findet auch Jakob, der ein ganz anderer Typ war, der immer weggerannt ist, wenn es schwierig wurde. Und Jakob wird gefunden, er kämpft im Morgengrauen, er wird verletzt an der Hüfte und auch er geht interessanterweise behindert durch sein Leben, aber als Israel, als ein Mann, der wusste, dass Gott zu ihm steht. Ihr Lieben, diese Gnade Gottes ist so groß, dass sie ausreicht, uns zu tragen. Mephibosheth konnte nicht schnell nach Jerusalem eilen. Er wurde getragen. Vielleicht von Männern, vielleicht von einem Esel, vielleicht auf einem Eselskarren. So ist die Gnade Gottes. Sie holt dich sogar ab, da wo du bist. Und Mephibosheth konnte überhaupt nichts vorweisen oder mitbringen. Er wurde einfach nur geholt zum König. Manchmal hört man in Predigten so den Ansatz, wenn wir richtig Buße tun, wenn wir umkehren, rechtschaffene Buße tun, ja, dann gibt Gott seine Gnade. So funktioniert das. Also, das ist das Mindeste, was du bringen musst. Tu Buße. Ich glaube, dass es anders ist. Ich glaube, dass Gott in seiner großen Liebe unser Herz zum Umkehren leitet. Zuerst müssen wir die Liebe Gottes spüren. Dann sind wir bereit, einen neuen Weg einzuschlagen. Dann können wir umkehren. In der Bibel heißt es, weißt du nicht, dass dich Gottes Güte, das ist unser Thema, Gottes Freundlichkeit, dass die dich zur Umkehr leitet? Der nächste Gedanke, Gottes Gnade bringt dich in den richtigen Stand. Wir sind dazu geschaffen, am Ort des Friedens, in der Stadt des Friedens zu leben, in Jerusalem. Nicht am Ort des Mangels. Nicht am Ort, wo keine Kommunikation mehr stattfindet und wo es keine Weide gibt. Ein karger, ärmlicher Ort. Wir sind dazu berufen, in der Stadt des Friedens beim großen König zu wohnen. Ich hatte es schon gesagt, Mephibosheth hatte ein miserables Selbstbild. Da lag er nun auf dem Boden, behindert. Stellt euch das vor, der Königssaal mit dem Prunk, mit diesem feinen Materialien, mit dem alles gebaut war. Der König in seinen schönen Kleidern. Und dann kommt Mephibosheth da rein, behindert. Er muss wieder getragen werden. Er liegt auf dem Boden. Er kann nichts vorweisen, gar nichts. Und ich stelle mir vor, dass Mephibosheth im Laufe seines Lebens das öfters zu spüren bekam. Naja, du bist ja zu nichts zu gebrauchen. Du bist ja nur eine Last. Sei froh, dass du hier geduldet bist. Ich weiß nicht, welche Sätze ihr zu hören bekommen habt in eurem Leben. Sätze, die verletzen. Sätze, die dich runtermachen. Sätze, die dir das Gefühl geben, dass du keinen Wert hast. Das sind alles die Auswirkungen unserer gefallenen Welt. Und Mephibosheth fühlte sich wie ein toter Hund. Ich muss dabei immer an Kenia denken. Wir haben ja in Kenia gewohnt und gelebt viele Jahre. Und am Straßenrand sieht man so viele tote Hunde, mehr als hier. Es laufen einfach so viele rum und die geraten unter die Räder. Und die sind tatsächlich wertlos, irgendwie werden rumgekickt. Ja? Und stellt euch vor, so fühlt sich dieser Mann, völlig wertlos, am Boden, so wie die Ameise hier unten. Keine Perspektive. Und Mephibosheth hatte auch Angst. Ganz gewiss hatte er Angst. Stellt euch vor, ihr werdet zur Bundeskanzlerin vorgeladen. Und selbst wenn ihr gesund seid, seid ihr, glaube ich, ein bisschen nervös. Was kommt jetzt? Und dieser Mann, dieser Mephibosheth, gehörte zum Hause Sauls. Und zwischen dem Hause Sauls und dem Hause Davids war Feindschaft. Er muss unwahrscheinlich zitternd in diesen Königssaal reingekommen sein. Mit ganz vielen Bedenken. Was kommt jetzt? Und dann hört er das Erlösende, fürchte dich nicht. Unglaublich. Hat dieser König David sich vertan? Wollte er einen anderen herbestellen? Nein, David sagt Mephibosheth, er spricht ihn mit seinem Namen an. Gott sieht dich, er kennt dich mit deinem Namen. Er sagt auch zu dir, fürchte dich nicht. Ich will dir Gnade erweisen, um deines Vaters Jonathan willen. Ich will dir das ganze Land zurückgeben, was deinem Opa Saul gehört hat. Du aber sollst täglich an meinem Tisch essen. Mephibosheth erfährt diese Gnade, diese Freundlichkeit Gottes, wegen seinem Vater Jonathan. Seht ihr auf der Folie, auf der Leinwand. Diese Liebesbeziehung, die erfüllte das Herz des König David. Und er möchte den Nachfahren Jonathans etwas Gutes tun. Und da ist der Mephibosheth der, der in diesen Segensstrom reinkommt. Und es ist eine unglaubliche Sache, wie sein Leben sich von diesem Zeitpunkt an verändert. Von einem Leben des Mangels am Rande der Gesellschaft, wertlos, plötzlich wertgeschätzt, plötzlich Entspannung. Ich stelle mir vor, wie die Entspannung durch seinen Körper ging, als der König sagt, fürchte dich nicht, es ist alles gut, es wird alles gut. Und ja, dann bekommt er das Land wieder zurück, was seiner Familie gehört hatte. Eine wunderbare Geschichte von der Liebe Gottes. Wir können jetzt mal die nächste Folie sehen. So kann man es auch sehen. Anstelle des Königs David ist Gott der Vater. Ihn verbindet eine innige Herzensliebe zu seinem eingeborenen Sohn Jesus. Das ist die Horizontale in der Mitte. Mephibosheth ist ein Bild für den Menschen ohne Gott, in der Gottesferne, in der Sünde, auch mit den Verletzungen, die Sünde mit sich bringt. Und seht ihr, das Herz Gottes ist voller Liebe. Gott fragt auch, wie kann ich meine Liebe meinen Menschen zeigen? Mit Jesus habe ich mein eigenes Herz gegeben. Mit Jesus war ich verbündet. Dort gab es auch diesen Liebesbund, so wie zwischen Jonathan und David. Und Gott hat seine Liebe in Jesus gezeigt. Und er möchte allen Kindern Gottes, diese Liebe gerne zeigen. Das ist das Gleichnis, was hier dahinter steckt. Die Bibel betont das ausdrücklich, dass wir Kinder Gottes geworden sind, nicht Knechte Gottes. Wer das nochmal auf sich wirken lassen möchte, in Galater 4, 6 und 7 kann man das wunderbar nachlesen. Weil ihr nun Kinder seid, hat Gott den Geist seines Sohnes gesandt in unsere Herzen, der da ruft, aber lieber Vater, so bist du nun nicht mehr Knecht, oder auch Sklave steht dort mit anderen Übersetzungen, sondern Kind oder Sohn, wenn aber Kind, dann auch Erbe. Wir haben hier in unserer Geschichte noch diese Randfigur, diesen Knecht Ziba, der schon Knecht war unter Saul und immer noch irgendwie der Diener dieses Hauses Sauls ist. Es ist interessant, in unserer Geschichte hört dieser Ziba, dieser Knecht, kein Wort der Gnade. Und der Mephibosheth hört keinen einzigen Befehl. Das ist der Unterschied zwischen einem Knecht und einem Sohn. Gott hat uns dazu bestimmt, dass wir Kindschaft leben dürfen. Dass wir einfach sein dürfen in seiner Nähe. Der Knecht muss schaffen, das hat er unterschrieben sozusagen, das ist seine Aufgabe. Er muss seine Aufgaben erfüllen und das ist es, dafür bekommt er seinen Lohn. Er kann sich noch so abmühen, er kann seinen Job noch so gut machen mit seinen 15 Söhnen und seinen 20 Knechten, er wird dadurch nicht zum Sohn und auch nicht zum Erben. Ich bin so froh, dass Gott uns zu Söhnen und Töchtern gemacht hat, dass wir dazu berufen sind. Ja, jetzt könnte man ja denken, aha, fleißig sein im Reich Gottes, das ist wohl nicht gut oder sowas in diese Richtung, ja? Mephibosheth war ja einfach nur in der Gegenwart des Königs, er konnte nichts bringen, er wurde beschenkt und der Knecht rackert sich ab. Für diesen Mephibosheth muss er die Felder bestellen. Ich habe ein schönes Beispiel gehört, gerade in der letzten Woche hatten wir uns in Marburg, wo wir arbeiten, bei der Neuen Hoffnung, über diesen Text unterhalten. Und es war eine Frau dabei, so um die 60 Jahre, aus dem Süddeutschen. Sie erzählte, sie ist aufgewachsen in einem mittelständischen Unternehmen, das gehört ihren Eltern. Sie hatten einen Handel mit Landmaschinen. Die haben Traktoren und Mähdrescher und sowas verkauft. Und dann als junge Frau hat sie eine kaufmännische Ausbildung gemacht. Und auch ihr Bruder war mit im Geschäft, also die jungen Erwachsenen waren mit im Geschäft. Und sie sagte, ja, natürlich waren wir mittendrin, wir haben gearbeitet. Und sie sagte ungefähr so, ihr habt doch mehr geschafft wie die alle. Ja? Sie meinte damit, ich als Tochter der Firma habt doch jeden Tag länger gearbeitet wie unsere Angestellten. Und dann sagte sie dazu, aber ich habe mich nie als Knecht gefühlt. Ich habe doch gewusst, das ist unseres, das ist meins. Ich werde die Firma erben. Ja, seht ihr den Unterschied? Sie hat gerne diese Überstunden gemacht. Sie wusste, es ist doch ihr Erbe. Auch wenn die Eltern vielleicht noch gelebt haben. Sie hat sich abgerackert. Sie war fleißig und da war nichts Falsches dabei. Aber sie wusste, ihr Stand ist nicht der eines Angestellten, eines Knechts. Sie wird einmal diese Firma übernehmen, da ist überhaupt kein Zweifel. Und deshalb ist sie so motiviert, auch dort viel mitzuarbeiten. So dürfen wir als Kinder Gottes gerne fleißig sein, gerne uns auch mal abrackern für den König. Aber das ist nicht das, was uns die Gnade verdient. Das kann uns nie die Freundlichkeit Gottes bringen. Die wird uns geschenkt. Und damit tun wir uns sehr schwer mit diesem Beschenktwerden, glaube ich. Schließlich noch der letzte Gedanke. Gottes Gnade lässt uns leben, trotz unserer Behinderungen und Begrenzungen. Das ist euch wahrscheinlich auch aufgefallen. König David hat keine Physiotherapeuten herbeizitiert, die sich mal um die Lähmung gekümmert haben. Nirgendwo heißt es, dass Mephibosheth täglich Übungen machte, weil man hoffte, dass seine Lähmung vielleicht überwunden werden könnte. Es wird sogar am Schluss der Geschichte nochmal wiederholt. Er war lahm an seinen beiden Füßen. Aber er hatte einen neuen Stand gewonnen. Er wohnte beim König und er genoss tagtäglich diese wunderbare Atmosphäre. Großzügigkeit, der Tisch war gedeckt, es gab genug zu essen. Ganz anders wie da, wo er herkam. Und es heißt, er durfte mit den Königssöhnen essen. Und zwar täglich, auch das wird wiederholt, täglich. Nicht nur mal so eine kurze Audienz, sondern immer wieder durfte er kommen und täglich diese wunderbare Atmosphäre genießen. Er hatte eine neue Identität bekommen. Und wenn Mephibosheth so an diesem Tisch saß, ich nehme an, das war eine längere Tafel, David hatte mehrere Söhne, wenn er so an diesem Tisch saß, dann sah man seine lahmen Füße gar nicht. Die waren ja unten, ne? Wenn unser Blick auf diese Freundlichkeit Gottes gerichtet ist, dann können wir unsere Begrenzungen viel besser ertragen. Wenn wir wissen, wir sind geliebt, auch mit diesen Dingen, die schiefgelaufen sind in unserem Leben. All inclusive, Gott nimmt uns so an. Und wenn wir unseren Blick immer wieder auf diese Liebe und diesen Reichtum der Gnade Gottes richten, dann hilft es uns, auch unsere Begrenzungen auszuhalten. Jemand hat diese Tatsache mal so zusammengefasst: Unsere Stellung überwindet unseren Zustand. Finde ich gut. Ganz kompakt. Unsere Stellung überwindet unseren Zustand. Mephibosheth blieb zeitlebens auf Hilfe angewiesen. Die Geschichte geht noch weiter. Übrigens, dieses Land, was er bekommt, geht später nochmal zum Knecht Ziba zurück, weil der den König belogen hat, ein Hin und Her. Am Schluss teilen sie sich das Land, der Knecht und der Mephibosheth. Mephibosheth blieb zeitlebens König David treu. Auch als David fliehen musste und selbst nochmal in die Krise kam. Ich entnehme daraus, dass diese Gnade, die Mephibosheth erfahren hat, hat sein Herz für immer an den König gebunden, sodass er sogar zu ihm hielt, als David fliehen musste vor Absalom. Jakob bekam diesen Schlag auf die Hüfte und ging behindert durchs Leben. Paulus, der große Heidenmissionar, dem wurde gesagt, lass dir an meiner Gnade, an meiner Freundlichkeit, an meiner Liebe genügen. Und das Ding, was ihn so Probleme machte, der Pfahl im Fleisch, wurde ihm aus irgendeinem Grund nicht weggenommen. Und so hat Gott auch seine Gründe, warum er das eine oder andere an Begrenzung, an Behinderung, an Einschränkung in unserem Leben belässt. Er wird schon wissen, warum. Auf jeden Fall ist eines sicher. Wir sind auch eingeladen, täglich in die Gegenwart des großen Königs. Und dort dürfen wir uns freuen, an dem reich gedeckten Tisch, an der Großzügigkeit unseres großen Königs. Vielleicht bist du auch heute Morgen etwas ängstlich hierher gekommen. Vielleicht macht dir irgendetwas Sorge, wenn du in die Zukunft schaust. Ja, es gibt diese Dinge. Ich will die überhaupt nicht kleinreden. Es gibt die Dinge, wo wir sagen, ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Vielleicht ist dein Arbeitsplatz bedroht. Vielleicht ist deine Gesundheit angegriffen. Vielleicht ist dir was passiert, wofür du dich schämst. Das war das Thema letzten Sonntag. Erinnert ihr euch? Mephibosheth hat sich auch geschämt. Es war ihm unangenehm. Er hatte Angst. Er kam mit diesen ganzen Befürchtungen. Und dann widerfährt ihm so viel Gnade. Gott ist der immer andere Gott. Wir können ihn nicht in ein Bild zwängen. Aber eins weiß ich, seine Gnade ist groß. Seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende. Und so darfst du auch wissen, fürchte dich nicht. Gottes Liebe trägt dich auch. Gottes Liebe hilft dir, dich nicht länger zu schämen. Ich glaube, wenn man sich ganz tief angenommen weiß, dann fällt sogar die Scham ab. David, unser Pastor David meine ich jetzt, hatte letzten Sonntag gesagt, wenn wir Gott wirklich kennen, wenn diese Bilder deckungsgleich werden, dann fällt sogar die Scham ab. Weil wir wissen, da steht jemand zu uns, wir sind angenommen. Dann können wir auch unsere Begrenzungen aushalten. In Klagelieder 3 stehen wunderbare Verse, die das auch unterstreichen. Vers 22, die Güte des Herrn ist, dass wir nicht gar aus sind. Seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende. Sie hat auch heute, 2017, noch kein Ende. Sondern sie ist alle Morgen neu. Alle Morgen, Leute, Frühstück mit dem König. Alle Morgen neu. Seine Treue ist groß. Denn der Herr ist freundlich dem, der auf ihn harrt und dem Menschen, der nach ihm fragt. Seine Freundlichkeit, seine Gnade reicht aus für dein Leben. Lass dich davon immer wieder berühren, dass diese Liebe und Gnade Gottes ausreicht für dein Leben. Wichtig ist nicht, dass wir kerngesund durchs Leben gehen. Wichtig ist, dass wir es immer wieder an den Tisch unseres Herrn schaffen. Vielleicht müssen wir getragen werden. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Amen. Gleich wollen wir auch diese Tischgemeinschaft ein Stück weit wieder feiern und uns freuen bei der Mahlfeier. Bevor wir das tun, wollen wir zwei Lieder singen. Drei, okay. Ja, allein deine Gnade genügt, wunderbarer Hirt. Wir werden das dann schon merken.